Vielen Dank an euch als Lobpreisteam. Was für eine geniale Lobpreiszeit. Der Song, den dachte ich, wer den ausgesucht hat, ganz, ganz stark. Das ist wie so eine Zusammenfassung auch von diesem Jakobusbrief. Wir fassen heute den Jakobusbrief ein Stück zusammen. Doch zuvor eine kleine Geschichte. Eine wahre Geschichte geschah 1820. Wir reisen ins Jahr 1820 nach Witzhelden im Bergischen Land, bei Wuppertal, ganz grob. Und dort, 1820, lebt in Witzhelden der Schuster Breidenbach. Die Familie war bitterarm. Und das dritte Kind kam auf die Welt. Und der Schuster wusste nicht, wo er das Bett herkriegt für das dritte Kind. Also kramt er seine ganzen Ersparnisse zusammen, 17 Taler, und geht ins Wirtshaus der Stadt, weil dort eine Auktion zur Versteigerung von Hausrat ausgeschrieben wurde. Und er geht auf diese Auktion, geht ins Wirtshaus mit seinen kompletten Ersparnissen in der Tasche. Und dann kommt als erstes auf den Versteigerungstisch eine wunderschöne alte Familienbibel. Und die Leute machen sich lustig. Schon leicht angeheiterte Atmosphäre, bisschen Alkohol im Spiel. Oh, mit dem Ding, die Zettel kann ich ja nehmen, um. Und ein anderer sagt, naja, was willst du damit auch anfangen? Und das, boah, das stört ihn. Und ein paar Groschen werden geboten. Und dann steigt der Schuster ein. Er sagt, es kann nicht sein, dass dieses heilige Buch hier so behandelt wird und für ein paar Groschen weggesteigert wird. Und dann will er es ersteigern und sagt, okay, ich gehe rein. Und die Leute merken, okay, der Schuster. Die reichen Kaufleute, die alle wussten, dass er kaum was hat. Aber sie steigern ihn hoch. Und am Ende kriegt er die Bibel, aber er muss seine kompletten 17 Taler hinlegen. Er kommt nach Hause. Seine Frau. Sag mal, kannst du nicht einmal an der Familie denken? Was machen wir jetzt? Streit. Er sagt, ich konnte dieses kostbare Buch nicht einfach so wegschleudern lassen. Es ging nicht. Am nächsten Morgen klopft es früh an die Türe. Schuster macht einen Spalt weit auf, guckt raus, steht der Müller vom Nachbarort vor der Tür. Wahre Geschichte. Und sagt, Breidenbach, ich habe hier ein Bett und Bettzeug. Nimm's einfach so. Bitte nimm's. Breidenbach komplett erstaunt, was ist hier los? Es hat die Frau des Müllers von der Versteigerung im Wirtshaus gehört und sagt zu ihrem Mann, du packst das Bett, gehst zum Breidenbach und bringst ihm das. Wow, was für eine Auflösung. Ehestreit beendet und unser Schuster liest am Abend aus Psalm 37, aus der alten Bibel. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Freu dich über den Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Wow, oder? Wir wollten mit der Serie Jakobus ins Wort einsteigen. Wir wollten uns gegenseitig ermutigen und anspornen, näher ans Wort ranzukommen. Und ihr wisst, wir haben hier unser, seht ihr das, dass das Kreuz schon ein bisschen aufgeht? Ja, seht ihr, dass es schon ein bisschen aufreißt? Mama, in unserem Alltag sind so viele Dinge, die uns den Blick auf die Schönheit und Herrlichkeit des Wortes Gottes verstellen. Und wir sehen es manchmal nicht. Wir sehen lauter Probleme, Schwierigkeiten, Kriege und das passt nicht und Wirtschaft und Spritpreis und alles Mögliche. Aber wir sehen die Schönheit Gottes nicht mehr dahinter. Und wir wollten mit der Serie irgendwie versuchen, diese Schönheit rauszumalen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ja, okay. Du kommst so nicht ganz durch, ne? Das Ding ist ganz schön zäh. Ich meine, ich kann jetzt versuchen, irgendwo so ein Stück nehmen, wo ich schon was erkannt habe und daran reißen. Vielleicht geht es ein bisschen weiter auf. Ja, okay. Und die Schönheit kommt ein bisschen mehr durch. Das ist eine Möglichkeit. ganz reelle Möglichkeit, da wo du schon was erkannt hast, weiterzugraben. Oder du nimmst Jakobusbrief und es gibt Werkzeuge, lass mich das einfach sagen zum Beginn, es gibt Werkzeuge, hier ein Lexikon zur Bibel, es gibt Werkzeuge, mit denen man einfach durchkommt. Wow! Wort Gottes packt mich. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn das Wort Gottes dich packt? Ich gehe so lange mit Jesus, wenn ich die Bibel lese, immer wieder kommt es. Boah, habe ich das schon mal gelesen? Das Wort Gottes hat eine unfassbare Kraft. Das Wort vom Kreuz, das Wort von Gottes, das Wort Gottes hat eine unfassbare Kraft. Und Jakobus hat eine unfassbare Kraft. Jakobus, er war ja der älteste Bruder von Jesus. Und am Anfang hat er an Jesus nicht geglaubt. Der hat nicht geglaubt, dass er der Messias ist. Der hat gesagt, du bist ja verrückt, ey, hör auf mit dem, was du hier machst. Aber irgendwann hatte Jakobus auch so eine Erfahrung nach seiner Auferstehung. Irgendwann sah er das Kreuz. Irgendwann sah er die Herrlichkeit. Irgendwann brach Jakobus durch. Und dann ist dieser Brief entstanden. Er wurde Leiter der ersten judenchristlichen Gemeinde. Einer der ältesten Briefe haben wir im Jakobusbrief vor uns. Da kam er durch. Noch so ein Werkzeug. Ich weiß nicht, Jakobus hatte das nicht, aber es gibt so einen Sprachschlüssel zur Elberfelder Bibel. Ich lasse es mal hier vorne liegen. Wenn du Geburtstag hast, wünsch es dir. Da hast du eine Bibelübersetzung und dahinter findest du ganz viele Worte direkt in der Erklärung, im Griechischen oder im Hebräischen. Es gibt das Alte oder Neue Testament. Mega, wenn man Griechisch und Hebräisch so nicht kann, aber du findest damit Zugang zu einer tieferen Bedeutung des Wortes. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Kamt ihr ein bisschen tiefer rein im Jakobusbrief jetzt, dadurch, dass wir 5-mal dran waren? Wem ging das so? Wow, ich sehe doch einige, ging das so. Halt es ein bisschen oder wie ist das für euch? Ist es angenehm zu hören oder ist, für mich halt es ein bisschen hier vorne. Ein letztes noch, ein Kommentar. Es gibt so einen ganz coolen Kommentar, Edition C, für die Hausgeistlade. Ihr habt auf der Homepage ein Handout, da habe ich die Nummer draufgeschrieben. Ein Kommentar, da haben Theologen einfach mal den Text ausgelegt. Manchmal hat man Fragen, wie ist dieser Vers zu verstehen? Was bedeutet das? Es hilft von Leuten, die Gabe haben, sich oft jahrelang mit dem Text beschäftigen können, wahnsinnige Möglichkeit haben zu recherchieren. Und dann kommt so ein Kommentar raus. Mega. Also es gibt, ich will dir damit sagen, Forscher im Wort Gottes, die in Beröa, so heißt es, waren vortrefflich, weil sie hörten Paulus und sie forschten in der Schrift, ob sich's auch so verhält, wie der sagt. Ihr Lieben, ich kann hier vorne stehen, ich kann sagen, was ich will. Es heißt noch gar nicht, dass es wahr ist. Du musst für dich erforschen, ob das wahr ist. Und wir brauchen in unserer Zeit mündige Leute, die selber sich einen Standpunkt erarbeiten. Wir brauchen das in unserer Zeit. Wir können nicht mehr einfach nur hören, das sagt ein Pastor irgendwas. Und wenn der Ralf Pachner heißt, jeder von uns ist einseitig, hat seine Dellen. Ein Freund von mir sagt, jeder ist irgendwo ein bisschen Säckel. Es ist so, es ist einfach die Wahrheit. Aber das heißt, du brauchst einen Standpunkt, den eigenen. Und das wollten wir raus. Deswegen waren wir einen Monat an dem Jakobusbrief, um uns zu ermutigen, einen Standpunkt im Wort Gottes zu erarbeiten. Das zur Einführung. Ich mache jetzt heute mit euch eine kleine Wiederholung, weil durch die Wiederholung bleibt es fester da. Und dann gucken wir das 5. Kapitel an. Die Überschrift, kann man aus meiner Sicht sagen, über den ganzen Brief war lebendiger Glaube. Jakobus ging es um einen lebendigen Glauben. Und vielleicht kennt ihr dieses Wort, der Glaube ist ohne Werke tot. Also es gibt auch einen toten Glauben, aber genauso gibt es auch einen lebendigen Glauben. Und wir haben gesehen im 1. Kapitel, lebendiger Glaube, er bewährt sich. Er bewährt sich in Herausforderungen, in Prüfungen, in Schwierigkeiten. Gerade dann, wenn es uns mal richtig dreckig geht, wenn Druck auf die Tube kommt, kommt es raus, was drin ist. Dann wissen wir es, das ist drin. Wut, Zorn, Bitterkeit oder was auch immer da mal drin ist. Aber im Glaube bewährt sich, in der Versuchung, in der Herausforderung bewährt sich der Glaube und er bewirkt Reife. Das war so das erste Kapitel. Und interessant ist, aus meiner Sicht, Wir finden im Vers 11, im fünften Kapitel, wie wenn das fünfte Kapitel so ein Stück weit ja auch eine Zusammenfassung ist, ja, folgenden Satz. Schließlich ist es doch so, fünftes Kapitel, heute ist das fünfte Kapitel dran, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Das geht in dem Brief durch. Merkt ihr das? Im ersten Kapitel und dann auch im fünften Kapitel. Ein zweites, lebendiger Glaube bringt Frucht. Wir hatten dazu zum zweiten Kapitel eine mega Predigt, finde ich, von Daniel Solder gehört. Lebendiger Glaube bringt Frucht. Ich kann dich nicht hören, deine Taten sprechen, so laut. Erinnert euch an dieses Zitat. Jesus sah mal einen Feigenbaum, und der Feigenbaum brachte keine Frucht. Und er sagt, ey, du bist tot. In unserem Leben muss was wachsen. Wenn unser Glaube lebendig ist, dann wird etwas wachsen von der Frucht des Geistes. Dann werden unsere Taten über die Zeit, es ist ein Prozess, völlig klar, aber über die Zeit werden wir mehr und mehr Menschen sein, die in Reinheit und Klarheit, in Aufrichtigkeit, in Wahrheit leben. Aufgestellt leben. Ich freue mich so auf Ingo Felsel, der jetzt kommt. Furchtlos vor Menschen. Lebendiger Glaube macht dich irgendwann immer unabhängiger von Menschen. Und du wirst immer mehr du selber. Ich finde es genial, oder? Paulus, Jakobus triggert es an. Er sagt, wenn das nicht so ist. Und erinnert euch, ich habe meine Frau gefragt, bin ich liebevoller geworden nach der Predigt von Daniel? Und sie sagte, ey, du bist humorvoller geworden, du kannst über dich lachen. Oh, freut mich so mega. An der Stelle. Ermutige mich selber, weil ich selber mag, ja, okay, da passiert was. Ich empfehle euch übrigens, ein Tagebuch zu schreiben. Schreibt auf, wie es euch geht, und ihr werdet über die Jahre merken, dass da ein Prozess ist. Ein drittes. Lebendiger Glaube befreit von Gier. Das haben wir am letzten Sonntag gehört. Lebendiger Glaube befreit von Gier, bei bringt Frucht, da tue ich das ganze Redenthema mit einklinken. Ja? Wir werden in unserem Reden immer klarer. Aus unserem Mund wird immer mehr Gutes rauskommen. Worte, die erbauen. Und Negatives wird immer mehr verschwinden. Das ist der Weg, den der Geist Gottes uns führt. Definitiv, wenn unser Glaube lebt. Und dann, er befreit von Gier. Er macht uns frei von dieser Knechtschaft, immer alle Wünsche erfüllt haben zu müssen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Geniale Predigt von Daniel am letzten Sonntag. Und jetzt sind wir im Kapitel 5. Übrigens habe ich euch, dass ich euch das nicht vorenthalte, Kapitel 5 auf dem Bauer, zur Frucht. Ihr könnt 5 Vers 7 lesen. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Im fünften Kapitel machen wir genau diese Punkte auch wieder. Hier im Vers 7. Ein Bauer wartet. Er wartet auf Frucht. Ein Bauer sät nicht, ohne nicht Frucht zu erwarten. Oder er hier zur Gier. Jakobus 5, Vers 3. Ihr habt Reichtümer angehäuft. Die Reichen waren ja schon echt ganz schön aufs Korn genommen in diesem fünften Kapitel. Ihr habt Reichtümer angehäuft, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Das durchzieht das fünfte Kapitel. Und nicht nur das fünfte, aber das fünfte am stärksten. Immer wieder der Blick, da kommt was noch. Das eigentliche Leben kommt noch. Ich sage immer wieder, weißt du, wir sind in der Umkleidekabine gerade. Irgendwann gehen die Tore auf und dann fängt das richtige Leben eigentlich an. Dann fängt es richtig an. Dann geht es richtig los. Ich freue mich mega darauf. Aber hier waren reiche Leute und ihr Leben reich bist du und ich. Über 50% der Menschen unseres Planeten müssen mit weniger bis 5,5 US-Dollar auskommen. Jeder Zweite. Viele wissen nicht, wo sie schlafen. Viele wissen nicht, was sie morgen essen. Wir sind alle reich. Da gehören wir alle dazu. Und da triggert Jakobus uns ganz klar, uns alle an. Vor Gott kann das immer ähnlich wie bringt Frucht. Das greift ineinander. Magst du das? Diese Gier, immer haben zu wollen, ist ein dämonisches Übel. Aber der lebendige Glaube macht uns frei. weil die Nähe Jesus uns frei macht davon. Denn der lebendige Glaube, und jetzt sind wir voll im fünften Kapitel, er betet. Und zwar beharrlich. Dieses Thema Beharrlichkeit, Ausharren, kommt im fünften Kapitel ganz, ganz stark durch. Und zwar, ich habe deshalb Ausdauerkraft, weil ich weiß, am Ende wird mit meinem Leben alles gut. Ich weiß, ich komme ans Ziel. Ich weiß, Gott bringt mich ans Ziel. Er bringt mich durch. Ich weiß, das Beste kommt, das kann mir niemand mehr nehmen. Er hat diese Ewigkeitsperspektive und aus der lebt er. Aus der lebt Jakobus. Diese erste Gemeinde, überlegen wir schon vor 2000 Jahren, die hatten so eine Endzeiterwarnung. Die wussten, Jesus ist nah. Ich sage jetzt nicht, ich komme morgen, übermorgen. Zeiten kannst du vergessen, aber sie lebten damit. Sie wussten, er ist nah, er kommt wieder. Und ein letztes, und an dem Punkt mache ich vielleicht noch jetzt einen größeren Ausflug. Nein, nicht er betet, er bleibt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist doch cool. Er bleibt auf dem Weg. Ich weiß, ich werde es immer nachlässig in meiner Schrift. Er bleibt auf dem Weg der Wahrheit. So endet dieses fünfte Kapitel. Wenn du jemanden siehst, der vom Weg der Wahrheit abirrt, bring ihn zurück auf den Weg der Wahrheit. Jakobus sagt ganz klar, es gibt einen Weg der Wahrheit. Und dieser Weg der Wahrheit, der führt dich zum Leben. Lebendiger Glaube ist deshalb lebendig, weil er nah an Jesus dran ist. Lebendiger Glaube lebt, weil Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben mit mir im Bund ist. Und unser Leben soll nach Jakobus so aussehen, dass wir in dieser Wahrheit leben, dass wir Freude haben an der Wahrheit. Und das ist schon ein großes Thema jetzt, der Weg der Wahrheit. Wir nennen uns ja Via. Und ich finde es so spannend, vielleicht ja, geht es bei euch auch so, vielleicht macht es jetzt Klick heute an dieser Stelle. Via, da ist der Weg genau die Mitte. Das I in unserer Via steht für Weg. Jesus ist der Weg, der nach Hause führt. Jesus ist der Weg, der zum Vater führt. Und das ist ein Weg der Wahrheit. Und Jakobus ist da sowas von klar. Und ich weiß, da stresst er und da fordert er Widerspruch. Das kannst du so nicht sagen. Er ist einfach glasklar. Wenn wir einen Bruder neben uns leiden sehen und uns nicht um ihn kümmern, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann sind wir auf einem Irrweg, auf einer Abirrung. Und er sagt zu dir und zu mir, hey, wenn ihr einen Bruder seht, der irgendwie nicht auf dem Weg der Wahrheit bleibt, der sich selber was vormacht, der vielleicht seinen Glauben heuchelt, bring ihn zurück. Schau mal, Wahrheit klingt für uns ganz schwierig, ich weiß es. Ja, wo gibt es heute noch Wahrheit? Hast du die Wahrheit? Ich habe sie nicht. Die Wahrheit ist eine Person. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Kein Mensch hat die Wahrheit. Ich habe Gedanken, was die Wahrheit sein könnten. Aber die Wahrheit ist eine Person. Deshalb ist unsere Vision nah bei Gott zentral. Sie beschreibt damit den Weg der Wahrheit. Könnt ihr mir folgen irgendwie an der Stelle? Und das war genau der Ziel des Jakobus. Er endet mit diesem Vers. Meine Geschwister. Und allein an dieser Darstellung, meine Geschwister, der war nicht nur ein harter Prediger. Der Mann wollte trösten. Der Mann hatte eine Not für die Gemeinde, weil er sah, sie driftet mir ab. Sie geht in den Bereich Gesetzlichkeit, kann man abdriften, oder man kann in den Liberalismus abdriften, so ist alles egal. Wen kümmert's denn? Gott vergibt mir eh wieder. Gnade. Oder ich muss jetzt mich anstrengen, dass ich ein guter Christ bin. Da fällst du auf vom Pferd, das funktioniert nicht. Es hilft lebendiger Glaube. Es hilft einfach, die Nähe Gottes zu suchen. Und er lädt uns ein in seine Nähe. Also, meine Geschwister, hier spüren wir das seelsorgerliche Herz von Jakobus. Wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet, auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, Wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vom Tod retten. Lebendiger Glaube. Es gibt auch einen Todesglauben. Jeder glaubt irgendwas, oder? Wir glauben alle. An Jesus glauben nicht alle. Aber wir glauben alle irgendwas. Du glaubst, dass der Stuhl, auf den du dich gesetzt hast, dich trägt. Sonst hättest du ihn hier draufgesetzt. Und du glaubst vielleicht, dass du hier wieder rauskommst, heil, sonst wärst du nicht gekommen. Wir glauben, dass nachher ein Kaffee geben wird. Ach, ich muss aufhören. Wir glauben alle irgendetwas. Aber der Glaube an Jesus, das ist biblischer Glaube. Glaube ist ein Beziehungswort. Lebendiger Glaube spricht von Beziehung. Es ist seine Nähe. Lebendiger Glaube hat ein Ziel. Ich erbete nur eins, Psalm 27, in deiner Nähe zu bleiben. Das ist mein größter Wunsch, betet David, in deiner Nähe. Er hat, genau das ist der Punkt. Hier wird Glaube lebendig. Vom Tod retten und bewirken, dass dieser Mensch die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Jetzt brauche ich kurz das Ding. Ich will euch das noch kurz mit einem Experiment zeigen, vor Augen führen. Wie ist es mit dieser Sünde? Auch über Sünde spricht man heute nicht mehr so gerne. Sünde, oh, ich weiß, wir machen alle was falsch. Wir leben eigentlich schon mit einem schlechten Gewissen. Jetzt wird es spannend. Okay, es sind einfach Ingenieure hier am Werk. Das ist mega gut. Andersrum? Ja, genau so. Gut, super, vielen Dank. Ihr seht hier, das ist mein Leben. Einer lacht. Mein Leben. Einfach am Anfang richtig cool und klar, aber wir leben in einer Welt und in dieser Welt der Sünde wird auch unser Leben über kurz oder lang mit Sünde verunreinigt. Und mein Leben sieht plötzlich so aus. Und wenn du ganz ehrlich bist, spürst du es. In Gedanken, in Worten, in Taten bist du nicht immer rein, oder? Also ich bin es nicht. In mir ist Schuld. Und Sünde heißt Ziel, Verfehlung. Wenn wir beim Bild des Weges sind, Harmatia, griechisch, ich verfehle einfach das Ziel. Der Weg, den Gott mit uns hat, heißt möglichst ins Ziel kommen. Ein Leben zu leben, das in Reinheit und Schönheit und Vollkommenheit ist. Im Himmel wird sich das erfüllen. Ja. Aber hier auf der Erde mit eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aber was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Mein Vorschlag, ans Kreuz zu gehen. Und am Kreuz gibt es nämlich eine Substanz, ein heiliges Blut. Gibt es das Kostbarste, was es auf dieser Welt gibt. Wenn du Sünde ernst nimmst. Wenn du Sünde nicht ernst nimmst, dann war es einfach nur Tod von irgendeinem Juden. Wir feiern bald Ostern und Auferstehung. Aber es war nicht irgendein Jude. Es war der Sohn Gottes. Wir feiern es gleich im Abendmahl. Er vergoss sein Blut für uns Menschen. Und wenn du jetzt mit seinem Blut in Kontakt kommst, das ging jetzt zu schnell. Ich habe zu viel reingeleert. Ich wollte einen schönen Prozess zeigen, wie das mehr und mehr, dein Leben wird immer heiliger. Und du kannst das Blut immer wieder neu nehmen. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Ihr Lieben, hier entsteht lebendiger Glaube. Hier, dahin will Jakobus uns führen. Dahin müssen wir. Wenn du im Glauben frei und froh leben willst, ohne schlechtes Gewissen, sondern befreit. Und jetzt nicht liberal, ich mache was ich will und habe deshalb große Freude. Nein, nein, nein. Und auch nicht gesetzlich, ich muss mich anstrengen, damit ich irgendwie mit dem Problem Schuld zurechtkomme. Nein, 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 das ist nicht der Weg. Der Weg ist der. Ich empfange Vergebung. Ich gehe zum Kreuz. Mir wird das Kreuz immer wichtiger. Ich versuche mich da durchzuforschen. Ich grabe. Was bedeutet Gerechtigkeit? Was bedeutet Vergebung? Was bedeuten die Gaben des Geistes? Was bedeutet es, dass Gott gütig und von großer Gnade ist? Was bedeutet es, dass er die Macht des Feindes entwaffnet hat und mich über alle Kraft des Feindes setzt? Versteht ihr? Wahrheit. Nicht Wahrheit über mich, wer ich bin, und Wahrheit, worüber Gott ist. Wahrheit ist ein unfassbar zentrales Thema. Ich bitte das Lobpreisteam zu kommen. Ich möchte mit einem Bild enden an dieser Stelle. Und es ist das Bild des verlorenen Sohnes. Ihr kennt diese Geschichte. Aber sie beschreibt auf wundervolle Art und Weise, um was es Jakobus geht. Um was es zentral bei lebendigem Glauben geht. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Vater hat zwei Söhne. Und der eine geht aufs Feld und arbeitet wie verrückt. Er versucht alles zu halten, was der Vater sagt. Er versucht dem Vater zu gefallen, alles zu tun, um irgendwie es recht zu machen. Und er fällt auf dieser Seite Gesetzlichkeit vom Pferd. Wie die alten Pharisäer früher, gegen die Paulus kämpfte. Ihr Lieben, ihr könnt, wir werden nicht aus Werken gerecht. Es ist Gottes Gnade. Aber ihr versteht das nicht. Und sein Herz wird hart. Ihr seht ihn hier stehen, so links oben am, ist es links? Nein, es ist rechts. Rechts oben am Bildrand, so distanziert vom Geschehen. Ihr seht auch noch so ein paar Beobachterknechte am Rand. Ich weiß nicht, wo du bist heute. Bist du Beobachter von dem, was Gott macht und sagst, wir schauen mal, was die Via macht oder was Gott so macht? Oder bist du in deinem Herzen hart? Heute ist ein Tag, wo wir in die Arme des Vaters laufen. Uwe hat es so schön gesagt am Anfang, willkommen. Ich spüre das ganz deutlich, der Geist Gottes ruft heute in die Arme des Vaters. Zurück auf den Weg der Wahrheit. Sag nicht, ich schaff's eh nicht reinzuwarten, du hast recht. Und trotzdem kannst du rein werden durch Gottes Gnade. Nicht mit eigener Kraft, aber empfange im Glauben seine Vergebung. Im Abendmahl gibt es keinen besseren Platz, um das zu feiern. Und da ist der andere Sohn. Der war verloren nicht auf dem Feld. Der war verloren in der Welt. Und er kehrt um. Und ihr seht die Barmherzigkeit und Güte des Vaters und lest einfach Jakobus 5 aufmerksam. Gott, der barmherzig ist, von innigem Mitgefühl, voll von innigem Mitgefühl. 5. Kapitel, Vers 11. Er hat es auch bei Hiob zum guten Ende geführt, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und von innigem Mitgefühl. Das ist Jakobus, das ist er auch. Und er ist manchmal deshalb so hart und so auffordernd, weil er Menschen sieht, weil er eine Gemeinde sieht und er hat Verantwortung für Gemeinde, die weggeht. Ich sage jetzt nicht, ihr geht weg. Ich will nur den Jakobus erklären. Aber uns einladen als wir. Und ich freue mich riesig über die Entwicklung in der letzten Zeit. Ich spüre, wie hier immer mehr Freiheit im Gottesdienst kommt. Ich spüre, wie es leichter wird zu predigen. Ich spüre, wie die Atmosphäre mehr von Gottes Geist durchwebt ist. Und es hat damit zu tun, weil immer mehr hier sich öffnen für das Wirken des Geistes. Und das feiere ich. Wir feiern uns als pastorales Team total. Aber da gibt es noch mehr. Seid ihr da? Das ist erst der Anfang. Gott will wirken. Er will heilen, befreien, retten, hier in unseren Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, da, wo ihr euch als im Gebet trefft. Und lasst mich das noch sagen, Gebet ist der Schlüssel. Und Gebet ist für mich ein Schmerzpunkt. Ich weiß nicht, wann ihr betet, aber darf ich es nochmal sagen? Wie wäre es einmal im Vierteljahr in eine unserer gemeinsamen Gebetszeiten zu kommen? Weißt du, beten lernt man durch Beten. Und du wirst erleben, wie diese gemeinsamen Gebetszeiten dein eigenes persönliches Gebetsleben befeuern. Ich lade dich herzlich dazu ein. Wir haben mehrere Gebetstreffen, aber es sind also ganz kleine Kreise. Powergebet, einmal jede Woche, jeden Donnerstag, egal ob viel, immer, seit 8 Jahren. Aber wir sind 5, 6, 7 Leute. Frühgebet, Mittwoch 7 Uhr, auch eine kleine Gruppe. Aber du kannst nach der Arbeit noch ins Frühgebet, vor der Arbeit noch ins Frühgebet kommen und nach der Arbeit ins Powergebet, wenn du möchtest, einmal im Vierteljahr. Ihr Lieben, es beginnt mit Gebet. Im Gebet wird etwas in deinem Leben freigesetzt und wenn du Kraft hast, auch über anderes hinaus. Aber da ist dieser Sohn. Im Liberalismus hat nichts mehr gegeben. Auf Gott hat sich von ihm getrennt und dann kommt er zurück, weil sein Leben einfach in der Sackgasse gelandet ist. Und ihr seht den Vater von Rembrandt, ein Gemälde von Rembrandt. Das Bild hängt bei mir in meinem Büro seit vielen Jahren. Ich liebe es. Und ich mag, wie ich wandere. Manchmal bin ich der verlorene Sohn. Und ich komme wieder zurück zum Vater. Und manchmal bin ich auch der ältere Sohn. Der sagt, oh, wie kann der nur? Manchmal stehe ich auch teilnahmslos am Rand. Ja, aber ich spüre in mir, der Vater ruft mich an sein Herz. Und ich glaube, er ruft uns an sein Herz. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich bete jetzt zum Abschluss, dass Gottes Geist dir zeigt, was ist dein nächster Schritt? Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten, sie mögen mit ihm beten, ihn mit Öl salben. Er kann gesund werden, das ist heute möglich. Übrigens jeden Sonntag möglich. Ist jemand frohen Mutes? Er singe Psalmen. Yes, wir freuen uns mit den sich Freuenden und wir weinen mit den Trauernden. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt, dass du da bist, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bitte dich, komm und segne jetzt diese Abendmahlszeit. Segne diese Zeit jetzt. Wir kommen zu dir. Wir kommen jetzt zu dir. Wir wissen, bei dir ist die Antwort. Du bist die Wahrheit, Jesus. Du bist der Weg, auf dem wir gehen. Du bist unser Leben.